Ein herzliches Willkommen heute zu einer neuen Ausgabe im Profcast. Alles mit Digitalität. Und heute geht es um die 10 wichtigsten Trends, die ich für wichtig halte im digitalen Marketing. Sei gespannt! Ja, die 10 wichtigsten Trends im digitalen Marketing. Warum? Eigentlich ist das ja was für den Jahreswechsel, Jahresende oder Jahresanfang. Aber heute möchte ich mich mal kopfüber in die für mich spannendsten Themen des digitalen Marketings, insbesondere in den aktuellen Entwicklungen und Trends umschauen. Und warum? Weil ich werde sehr häufig darauf angesprochen, wo geht's eigentlich dieses und nächstes Jahr hin? Und wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Und bevor man in die Zukunft schaut, ist es manchmal sehr hilfreich, in die Gegenwart zurückzukehren und zu gucken, naja, wo sind eigentlich heute die großen Gaps und wo können Unternehmen, insbesondere Mittelstandsunternehmen, sich noch professionalisieren? Das ist genau mein Thema heute hier. Und deswegen bist du Mittelstandsunternehmer, Geschäftsführer oder hast Marketing, Vertriebsverantwortung in einem mittelständischen Unternehmen, dann mach es dir jetzt bequem, dreh die Lautstärke hoch und lass uns mal gemeinsam in die aktuellen und künftigen Trends eintauchen. Ja, der wichtigste Trend Nummer 1 ist sicherlich das Thema der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens. Das sind zwei Begriffe, die sich so in der Welt des digitalen Marketings wirklich in alle Munde gebracht haben. Aber was genau bedeutet das jetzt eigentlich für das Unternehmen, also für dein Unternehmen? Nun, stell dir vor, du kannst deine Kunden so gut verstehen, dass du genau weißt, was du ihnen zu bieten hast, was sie wollen, noch bevor sie es vielleicht selber wissen. Das ist nur mit einer künstlichen Intelligenz und mit maschinellem Lernen, konkret mit Deep Learning, möglich. Denn durch die Analyse großer Datenmengen kannst du mit der Technologie Muster und Präferenzen aufgrund einer Datengrundlage erkennen und identifizieren. Und da ist die Software heute noch nicht so weit, wie ich es mir selber auch wünsche. Man muss schon manuell natürlich diese Muster auch schon erkennen und vor allem sie wichtig interpretieren. Das Resultat? Ja, du hast dann hyperpersonalisierte Inhalte und Angebote, die genau auf den Einzelnen zugeschnitten werden können. Und das hört ja da nicht auf, sondern diese Technologien können ja auch eine Vielzahl von Aufgaben automatisieren, insbesondere was das Datenmanagement angeht, die gerade jetzt in, sage ich mal, Abteilungen, Marketingabteilungen, die nicht sehr stark mit Personal besetzt sind, normalerweise sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Also denk da mal so an Chatbots, die Kundenanfragen bearbeiten, oder an Programmatic Advertising, ein Schlagwort, das beispielsweise automatisiert Anzeigenplätze kauft und damit auch die Effizienz von digitalen Marketingkampagnen steigern kann. Und da gibt es auch schon viele Beispiele, insbesondere auch Google, das ja zum Alphabet-Konzern gehört, spricht da ja von einer KI-Revolution. Und gucken wir uns da mal so die praktischen Beispiele an, wie Google Analytics 4 nutzt, insbesondere das maschinelle Lernen dort einsetzt, um vorausschauende Analysen zu ermöglichen. Da gibt es beispielsweise 412 Food Rescue. Das ist ein Unternehmen, das solche Anzeigen einsetzt und die Ressourcen effizienter nutzt, um die eigene Reichweite aufzubauen und auszubauen. Und da ist die Kombination von KI und maschinellem Lernen ganz grundlegend, um dann quasi die Personalisierung auf ein nächstes Level zu holen und dann anschließend natürlich auch entsprechend zu automatisieren. Grundlage sind da immer die Daten, die ich da in dieses System hineingebe. Also eine künstliche Intelligenz braucht immer auch hochqualitative Daten. Nur dann kann so eine Technologie auch wirklich ein echter Gamechanger werden. Das heißt, man muss sehr genau schauen, was habe ich für Daten, was möchte ich ausspielen, wie füttere ich die Daten denn auch im Google-Netzwerk, was liefert mir denn vor allem auch Google an mit seinen künstlichen Intelligenzen denn auch an Daten, um Anzeigen automatisiert erstellen zu können oder zu lassen. Und da ist es schon auch erforderlich, ein menschliches Auge und ein wachsames Auge drauf zu haben, um dann wirklich die Also die Chancen und das Potenzial wirklich herauszuholen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil manchmal kommt dann auch ein bisschen Blödsinn bei heraus, was so an Texten angeht, was auch die Keywords selber angeht. Die sind auch eher aus dem Google-Netzwerk nun gerade überraschend, weil die haben ja nun diese Keywords da auf ihren Google-Servern, nicht immer treffend oder zutreffend. Und auch manchmal spielt dann der Cost per Click eine wichtigere Rolle in dem Ausspielen in dem Vorschlagen eines Keywords für deine Kampagne als die Relevanz des Keywords für deine Kampagne per se. Also, da geht schon viel. Da ist Potenzial für wirklich Game-Changer-Trend da, aber man muss trotzdem manuell nochmal sehr, sehr genau drauf schauen. Ich würde empfehlen, sich da wirklich dann mit Experten zusammenzusetzen, die sich auf das digitale Advertising denn unter anderem im Google-Netzwerk oder auch im Meta-Netzwerk spezialisiert haben. Es sei denn, du hast das natürlich schon selber drauf, dann ist das kein Problem. Dann solltest du mit einer schon hier gehobenen Lernkurve durchaus überlegen, wie du dann die künstlichen Intelligenzen dann nutzt, um deine Performance in diesen Anzeigen weiter nach oben zu treiben. Ein zweiter wichtiger Trend, den halte ich für besonders wichtig, ist das Voice Search bzw. die Voice Search Optimierung. Das ist eigentlich kein völlig neues Thema im digitalen Marketing, aber es nimmt rasant an Bedeutung zu. Also denken wir nur an die Zahl der Menschen, die heutzutage zu Hause einen sprachgesteuerten Assistenten haben. Ob es nun, Amazon Alexa ist oder der Google Assistant oder Apples Siri für die Apple-Nutzer. Immer mehr Menschen nutzen diese Technologie, um im Internet nach Informationen, ganz einfach Wetter, Stau auf der Autobahn und ähnliches, aber auch nach Produkten und Dienstleistungen zu suchen. Das ist zwar noch nicht so für alle 83 Millionen Menschen in Deutschland gleichbedeutend, aber die Nutzeranzahl und die Anfragen steigen. Das zeigen alle Daten, die von den genannten Anbietern publiziert werden. Also das, was publiziert wird, deutet deutlich darauf hin, dass hier durchaus ein stetiges Wachstum zu verzeichnen ist. Und was bedeutet das für dein Unternehmen? Naja, das ist natürlich eine große Chance, dann an der Spitze der Suchergebnisse im Voice-Marketing dann zu stehen, wenn man die Inhalte richtig dafür optimiert. Und die Kunst dabei ist es zu verstehen, wie Menschen sprechen. Denn es wird mit der Sprache wird eine andere Syntax, eine andere Grammatik und auch andere Wörter benutzt in der Kommunikation zwischen Mensch und Sprachassistent, als es in der Schriftsprache ist, wenn ich jetzt also im Google-Schlitz denn ein paar Keywords dort eingebe. Das ist hochinteressant. Wir nutzen in der Sprachkommunikation mit Assistenten sehr viele Füllwörter. Die Sätze sind grammatikalisch nicht immer richtig. Und wir überlegen uns auch nicht so viel oder verwenden nicht so viel Zeit, um das richtige Keyword dann auszusprechen. Das ist bei der schriftlichen Erfassung dann durchaus anders. Das heißt also, die Sprachsuche ist viel konversationaler und umfasst tatsächlich ganze Sätze oder Fragen. Das hast du in der schriftlichen Suche nicht. Stell dir vor, jemand fragt seinen digitalen Assistenten beispielsweise, wo finde ich das beste Sushi-Restaurant in Mannheim? Wenn ein Unternehmen ein Sushi-Restaurant betreibt und die Inhalte auf solchen sprachbasierten Anfragen abgestimmt ist, dann steigt die Chance, dass die Antwort genau dein Restaurant ausspielt und das als erstes. Und das ist natürlich großartig, weil wir Menschen ticken so, dass wir eigentlich gar nicht so sehr viel suchen. Wir wiederholen diese Suchen auch nicht andauernd. Wir sind schon froh, wenn überhaupt eine zutreffende Antwort kommt und wenn ich das dann nochmal vielleicht sogar auf meinem Smartphone oder sogar am Rechner zu Hause, auf dem Schreibtisch, Laptop, dann nochmal nachrecherchiere, beispielsweise was die Bewertungen und Feedbacks angeht und vielleicht in meinem Freundeskreis nochmal herumfrage, hey, kennst du das Sushi-Restaurant dort in Mannheim? Das wurde mir von Alexa und Co. vorgeschlagen. Dann hast du im Grunde genommen schon deine Entscheidung getroffen. Das heißt, unter die Top 3 zu kommen, idealerweise sogar auf Top 1, das ist in dem im Voice-Marketing extrem wichtig. Ja, aber wie geht man da vor? Also es beginnt damit quasi die Schlüsselphrasen in den eigenen Marketinginhalten zu formulieren und dann auch dann auf den Internetseiten zu integrieren, die natürliche Gesprächsmuster widerspiegeln. Da kann man sehr viel experimentieren mit Tools wie 11 Labs beispielsweise, die Text-to-Voice beispielsweise anbieten. Da kann man also durchaus mal experimentieren und gucken, wie hört es sich eigentlich an, wenn ich jetzt meine Texte schriftlich dort hineinschreibe. Würde ich auch so sprechen? Und vor allem aus der Perspektive des Nutzers würde ich vor allem auch so meine Frage formulieren. Damit kann man dann weiter verfahren nach solchen Experimenten und seine eigenen FAQ-Seiten auf der Webseite beispielsweise pflegen, auf denen dann die Antworten auf die häufig gestellten Fragen natürlich stehen und die auch perfekt auf das Sprachmuster von Nutzern dann optimiert werden. Nicht zu vergessen natürlich auch im Vorgehen auf das lokale SEO zu schauen. Das spielt eine enorme Rolle für die Optimierung der Voice Searches, weil dann letztendlich ja auch die Begriffe aus den Sprachmustern, dann auch die Keywords für das SEO auf den eigenen Seiten dann auch determinieren. Und lokalisierte Inhalte helfen natürlich immer, wenn wir jetzt das Sushi-Restaurant aus Mannheim nehmen, bei lokalen Suchanfragen dann ganz vorne mit dabei zu sein. Wenn man da also integrativ vorgeht, ein bisschen smart dieses Thema aus dem reinen Voice-Marketing betrachtet, sondern zugleich das SEO optimiert, zugleich die FAQ-Seiten der Webseite optimiert und so weiter, dann hat man zwar erstmal eine größere Baustelle, also so diese von mir immer so häufig zitierte F12-Taste draufdrücken, zack, ist das Thema fertig, gibt es nicht. Aber wenn man das macht, dann hat man sehr große Chancen, tatsächlich besser gefunden zu werden aus dem ganzen Informationsangebot und wenn wir jetzt das Restaurant-Business ansehen, natürlich aus den unzähligen städtischen Angeboten, die denn da so kommen. Und dabei helfen auch zusätzlich noch Einträge natürlich in die Online-Verzeichnisse und vor allem auch die Pflege der Google My Business Site. Unglaublich wichtig, Google My Business hat sich wirklich etabliert. Jeder kennt das, der seine Google-Seite für die Suche nutzt. Es werden immer auch entsprechend auf der rechten Seite, jedenfalls bei Desktop, Laptop ist es so, entsprechende Einträge aus der My Business Seite erfasst. Gebe ich also beispielsweise ein Sushi selber machen oder Sushi genießen oder Sushi Restaurant und ich habe die Google Business Seite für mein Restaurant optimiert, dann wird das auf der rechten Seite auch angezeigt. Und je mehr ich natürlich in den verschiedenen Marketingaspekten das entsprechend implementiere, umso besser ist es und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann mein Restaurant auch wirklich auf Top 1 ausgespielt wird. Also kurz gesagt, die Optimierung für Voice Research erfordert schon ein gutes Verständnis dafür, wie man seine Zielgruppe mit sprachgesteuerten Assistenten anspricht und wie man interagiert und wie auch die Art und Weise, wie die Inhalte präsentiert werden, neu gedacht werden müssen, um halt genau in dieser Welt der sprachgesteuerten Technologie Erfolg zu haben. Trend Nummer 3 sind interaktive Inhalte wie Quizze, Umfragen und Spiele. Auch das ist alles andere als neu. Jeder weiß das. Man muss sich nur so ab Ende November auf B2C-Unternehmensseiten im Internet bewegen. Überall werden Quizze angeboten, virtuelle Kalender. Seit Jahren ist das schon ein stetiger Trend, der aber sich immer weiter herumspricht, immer von immer mehr Unternehmen, auch im B2B mittlerweile auch eingesetzt werden. Und die Frage am Ende, die ich dann immer in Projekten stelle, oder wenn wir solche Projekte auch tatsächlich umgesetzt haben, im Review, in der Retrospektive, hat das jetzt auch wirklich einen Impact gezeigt? Also dadurch, dass in meinem Kalender 120.000 Menschen die Türchen morgens geöffnet haben, ist ja noch kein zählbarer Impact für meine Unternehmensziele. Es sei denn, ich möchte einfach nur Menschen auf meine Seite bringen, muss ich aber auch hier jeder die Frage stellen, was bringt es denn letztendlich denn für meine Unternehmensziele? Kann ich damit mehr Produkte verkaufen? Oder ist es vielleicht tatsächlich eine Branderhöhung, dass ich damit meine Marke erhöhe? Aber auch hier die Frage, was bringt mir die Investition in eine Marken- und Brand-Optimierung denn für mein eigenes Business? Ist es eher was Kurzfristiges oder ist es vielleicht eher eine langfristige Strategie? Das erlebe ich immer wieder, dass dann im Einsatz von Umfragen, Spielen und Quizzen immer nur der kurzfristige Impact gesehen wird, der in der Regel immer ziemlich low ist. Und dann aber die mittel-langfristige Strategie komplett außen vor fällt. Und dann sieht man das, was man bei LinkedIn und Co. in den sozialen Netzwerken sieht, dass du dann einfach zugepflastert wirst mit Umfragen, an denen letztendlich dann kein Mensch mehr teilnimmt. Also mit dem falschen Ansatz mache ich meine Zielgruppe, meine Interessenten und vor allem auch meine Kunden, meine Bestandskunden müde, an solchen Dingern weiter, also teilzunehmen. Darum muss man da sehr mittel-langfristig und vor allem strategisch denken, da reinzugehen. Ein Hammerbeispiel finde ich die Mobile-App Temu, dieser asiatische, chinesische, vor allem Shoppingladen, in dem du über eine Direktbestellung auf der App dann innerhalb von 2 bis 6 Wochen deine Ware bekommst, die du sonst in deutschen Online-Shops häufig deutlich teurer bezahlst. Häufig sind es auch die gleichen Produkte. Ja, und es gibt natürlich unglaublich viel Kritik, auch gerade aus Deutschland, auch gerade aus der Europäischen Union, die ja überlegt, das zu regulieren und überhaupt vielleicht sogar auch die Zulassung von Temu im deutschsprachigen Bereich vielleicht noch viel, viel stärker zu regulieren. Aus dem einfachen Grund, die übertreiben es hardcore mit ihren Quizzen, Umfragen und Spielen. Da gibt es dann das Glücksrad, an dem man drehen kann. Und dann kriegt man einen Gutschein von 10 Euro, den man aber nur einlösen kann, wenn man für 50 Euro kauft. Und das jedes Mal. Du wirst mit Zeit-Countdowns immer auch ein wenig unter Druck gesetzt, jetzt endlich zu shoppen in deinem Warenkorb, den endlich einzulösen. Und das sind auch so die Argumente der Kundenschützer, die sagen irgendwie, du wirst hier massiv unter Druck gesetzt zu shoppen. Aber am Ende Temu ein sehr, sehr, sehr erfolgreich mit dieser Strategie, aber sicherlich für unseren Kulturkreis wirklich sehr, sehr aggressiv in der Wahrnehmung. Deswegen muss man da ein bisschen genauer hinschauen, was man da macht. Also man kann ja durchaus eine Idee, eine kreative Idee für seine Newsfeed im sozialen Netzwerk ein kleines Quiz einbauen. Also etwas Lustiges, etwas vielleicht leicht Provokantes, wie ich habe letztens sowas gesehen, welcher Superheld bist du? Da gebe ich zu, ja, da kann man kaum widerstehen, daran irgendwie teilzunehmen, weil denn darüber suggeriert wird, naja, vielleicht bist ja auch du ein Superheld, obwohl da eigentlich jetzt zunächst immer keine Botschaft, wirklich ernste Botschaft dahinter ist. Aber die Menschen machen denn damit. Solche interaktiven Inhalte sind wirklich sehr, sehr, sehr effektiv, ohne aggressiv zu sein, denn sie bieten eine aktuelle Beteiligung des Nutzers an, im Gegensatz zu der passiven Aufnahme von Inhalten, beziehungsweise wenn ich dann also mit Bildern, Videos und Texten dann konfrontiert werde, dann muss ich ja auch noch nach der passiven Wahrnehmung, also Rezeption, sprechen davon, Rezeption von Inhalten, ja auch noch aktiv das in meinen Kontext einbinden. Das heißt also, ich werde konfrontiert in der Rezeption passiv und muss aktiv entscheiden, mache ich damit etwas? Und da haben wir keinen Bock drauf. Da haben wir keine Zeit drauf, da haben wir Information overloaded. Das heißt also, dieser Schlüssel der aktiven Beteiligung ist der Hebel in der Tat für solche Strategien, wenn man es smart macht und den Nutzer in das eigene Unternehmensgeschehen mit einbezieht. Beispielsweise, wenn ein Büro neu gestrichen wird, kann man doch eine kleine Umfrage an seine Zielgruppe schicken und sagen, hey, wir wollen da was machen, wir wollen irgendwie New Work in unserem Unternehmen einführen, wir wollen irgendwie etwas ganz anderes machen, als was wir bisher gemacht haben. Dazu haben wir so ein paar Ideen, 3 Ideen, das möchten wir euch mal ganz kurz visualisieren, vielleicht in diesem Quiz oder in dieser Umfrage, macht doch mal mit. Und all die mitmachen, laden wir dann für die Eröffnung dieses neuen Büros dann zu uns ein. Man macht dann gleich ein Kundengeschehen da aus dieser Aktion des Tapetenstreichens etc. Also da kann man dann seine Marke dann auch über diese Nachrichten viel tiefer verankern. Man kommt wieder in die aktive Kundenkommunikation, macht daraus sogar ein Event. Daraus wird dann der Nutzer wirklich spielend Teil meiner eigenen Markengeschichte. Und das ist natürlich schon großartig. Hier liegt natürlich ein wirklicher Clou in dieser ganzen Geschichte. By the way, Für alle Datenschützer oder Anti-Datenschützer, diese interaktiven Inhalte liefern natürlich auch kostbare Daten über die Präferenzen und Interessen unserer Zielgruppe. Das darf man nicht vermeiden. Unternehmen wie Google, Meta, wie sie alle heißen, leben von diesen Daten, die wir kostenfrei über unser Engagement dort hineingeben. Microsoft natürlich genauso mit LinkedIn. Diese Einsichten sind natürlich für ein Unternehmen Gold wert, wenn sie sie dann mit Hilfe künstlicher Intelligenz in der Lage sind, das auch wirklich entsprechend auszuwerten und die richtigen Entscheidungen und Interpretationen daraus sind, zu treffen. Auf jeden Fall kann man daraus schon mal seine eigene Strategie verfeinern und überhaupt vielleicht auch erstmal beginnen, strategisch zu denken, wenn ich solche Daten habe. Eben nicht nur die Frage, was mache ich mit diesen Daten? Und der Chef sagt, ja, E-Mail-Nüsse daraus, was wir immer machen. Sondern vielleicht tatsächlich etwas Neues daraus zu machen, maßgeschneiderte Erlebnisse zu schaffen, die dann diese Kundenbindung noch weiter stärken können. Also ein wirklich, wirklich langes Thema. Man schafft damit am Ende wirklich die sogenannte, im Englischen sagen wir so, die Stickiness, also so eine Art Klebrigkeit, wo wir den Nutzer dann an unsere Geschichten dann binden können. Also das ist schon super stark. Ein vierter Trend, das sind die sogenannten Micro-Moments. Micro-Moments, hey, was ist denn das? Stell dir mal vor, bist unterwegs und brauchst eine Information. Du zückst dein Smartphone und erwartest natürlich dann aufgrund deiner Frage, wo auch immer du die reingibst, wahrscheinlich in eine Suchmaschine, sofort schnelle Antworten. Und genau hier kommen diese Micro-Moments ins Spiel. Das sind so diese flüchtigen Augenblicke, in denen du als Nutzer und Verbraucher ein konkretes Bedürfnis hast und dich darauf verlässt, dass dieses Bedürfnis sofort erfüllt wird. Also ein Informationsbedürfnis. Beispiel, du läufst durch eine Stadt, suchst ein Restaurant, weil du Hunger hast, du hast eigentlich schon seit Stunden Hunger, du hast nur schwach gefrühstückt und jetzt willst du richtig mittags reinhauen und du suchst ein Restaurant und dann möchtest du nicht stundenlang weitere Minuten oder Stunden durch die Stadt laufen, um dann das entsprechende Thai-Restaurant zu finden, sondern du ziehst dein Smartphone und guckst. So, wenn du bei Google My Business als Restaurant dabei ist, dann fällt das schon mal leichter, aber ganz wichtig ist, dass du es schaffen musst, zwischen dir und dem Nutzer eine ganz kurze Ursache-Wirkung hinzukriegen. Sei es der Wunsch, etwas, ein Restaurant zu finden oder vielleicht sogar etwas Neues zu lernen, einen ja bestimmten Shoppingort zu finden, etwas Bestimmtes zu tun oder etwas zu kaufen. Da sind die Micro-Moments so die neuen kritischen Touchpoints innerhalb der Customer Journey, also der Verbraucherreise. Und Unternehmen, die diese Momente erfolgreich einsetzen, verbinden sich auch effektiv mit der entsprechenden Zielgruppe. Interessanterweise besteht die Lösung hier nicht in einem erhöhten Social Media Marketing. Da schafft man diese Micro-Moments in Teilen natürlich auch, aber da sind die Nutzer einfach auch overloaded von den Informationen und du schaffst keine schnelle Ursache-Wirkung. Es geht vielleicht anders. Also angenommen, jemand sucht am Samstagnachmittag mit seinem Smartphone ein nahegelegenes Café. Wenn du in dieser Micro-Moment-Suche dann tatsächlich auftauchst und der Nutzer zeigt, oh ey, das ist ja nur irgendwie 3 Minuten entfernt und hat sogar noch eine tolle Bewertung, dann muss ich da rein. Und wenn es dann sogar noch vor Ort eine neue Kaffeesorte gibt, die ja vielleicht dem Nutzer so noch nicht bekannt ist oder ein bestimmtes ja, Nutzererlebnis dann auch bringt, weil er irgendwie ganz außergewöhnlich schmeckt, dann hast du diesen Kunden gefangen. Der kommt immer wieder her, nächstes Mal nicht mehr nur alleine, sondern bringt sein Buddy mit. Freundestreffen werden dort hineingegeben. Vielleicht werden dort dann auch Partys organisiert oder was auch immer. Vielleicht wird es auch dann die tägliche Kaffeebar für diesen Menschen, der da vielleicht in der Nähe wohnt. Und da ist es natürlich schon auch relevant, dass man mit den datengestützten Einblicken hier vor allem sein Mobile First, also seine Mobile First Strategie ganz weit nach vorne schiebt, weil Smartphone ist da ganz, ganz vorne drin. Solche kurzen Ursache-Wirkungsketten schaffst du nur auf dem Smartphone. Keiner schleppt, geht, rennt mit dem Laptop durch die Stadt und sucht da etwas. Es läuft alles auf dem Smartphone oder einer entsprechenden App ab. Und entweder du lieferst das über die gängigen Suchmaschinen und übrigens auch neuerdings über die neuen KI-Suchmaschinen, sowas wie Perplexity und ähnliches. Oder du machst halt vielleicht eine eigene Web-App oder wie auch immer, oder eine native App, wo du deine Marke entsprechend präsentieren willst. Also da bist du frei. Aber auf jeden Fall ist hier Suchmaschinenwerbung, das lokale SEO und vor allem ansprechende mobile Kommunikationsformate wichtig und der Schlüssel für Relevanz und Schnelligkeit. Das heißt also, verstehe, dass der Kunde, der Interessent vor allem angewiesen ist auf die Smartphone-Nutzung, der will dort schnelle Micro-Moments erleben. Das sind die goldenen Gelegenheiten für die Interaktion, um eben nicht nur Verkauf anzukurbeln, sondern auch vor allem langfristig neue Kunden zu gewinnen. Und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock.
Sind Sie bereit, Ihr Marketing auf die nächste Stufe zu heben? Dann ist die Seite marketingtransfer.de genau das Richtige für Sie. Dahinter verbirgt sich das Steinbeiß-Transferzentrum für digitale Medien und Management, ein Institut für die Erforschung und Umsetzung von digitalen Medien und künstlichen Intelligenzen aus der Zukunft in die Gegenwart. Wir erforschen zuerst die Trends an der Hochschule und setzen diese dann gemeinsam mit unseren Kunden um. Marketingtransfer.de ist der Einstieg in ein professionalisiertes Marketing. Egal, ob Sie Ihr SEO verbessern, Social-Media-Kampagnen optimieren, eine digitale Marke aufbauen oder Ihre Conversion-Rate steigern möchten, bei marketingtransfer.de finden Sie Beispiele aus der Praxis, um Ihre Ziele zu erreichen. Sprechen Sie uns an und lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Steinbeiß Transferzentrum, Ihr Partner für den erfolgreichen Einsatz digitaler Medien und künstlicher Intelligenzen.
Kommen wir zum nächsten Trend, den kann man sich schon beinahe denken. Vielleicht haben auch einige schon, waren schon ganz unruhig und sind auf dem Stuhl, dem Sofa, dem Autositz hin und her gerutscht und fragen, wann kommt es denn endlich, nämlich das Influencer-Marketing, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das ist natürlich schon auch ein Trend, der läuft, insbesondere für große Unternehmen. Es wird wieder spannend sein auf der OMR jetzt in 2024 wieder. Ich werde jedenfalls vor Ort sein, mir so den einen oder anderen Influencer wieder anzuschauen. Letztes Jahr war ich auch dort, wie jedes Jahr. Da habe ich beispielsweise so einen Typen kennengelernt wie Jeremy Fragrance, diesen Parfüm-Influencer, diesen deutschsprachigen. Das muss ich alles nicht toll finden. Ich muss auch die Menschen nicht lieben oder so etwas. Aber die Funktionsweisen, den Aufbau, die Nutzung und das Business im Influencer-Marketing interessiert mich da schon viel, viel, viel mehr. Das ist also schon längst kein Trend mehr, sondern ein etabliertes Werkzeug so im Arsenal des gesamten modernen Marketings. Und deswegen gucken wir mal so in die Welt der Persönlichkeiten, insbesondere in den sozialen Medien, die eben nicht nur Produkte präsentieren, sondern ja auch mittlerweile ganze Marken und Marketing-Legenden sind. Fragrance halte ich für so eine Markenlegende, in der Tat. Zuallererst, warum eigentlich Influencer-Marketing? Das ist ja eine wichtige Frage. Muss ich das jetzt jeder machen? Ist das wirklich die Lösung für all meine Kommunikations- und Vertriebsherausforderungen? Und ist das vor allem auch für Mittelstand etwas? Ja, das ist schon eine sehr spannende Frage. Ich verweise da auf einen früheren Podcast von vor ein paar Wochen. Da war das auch ein großes Thema und gab es auch einige konkrete Insights von einer Influencerin, die aber auch als Beraterin für Influencer-Marketing auch arbeitet. Am Ende, ich habe da lange drüber nachgedacht, ich denke häufig und immer wieder über dieses Thema nach, weil ich weiß, dass in dem Prozess dieser schnellen Entwicklungen es eben keine Wahrheit gibt, die nächsten 30 Jahre währt, sondern die entwickelt sich im Grunde genommen. Es ist so ein Action Research quasi, den ich da so betreibe. Und am Ende kommt es immer nur darauf an, Vertrauen zu schaffen. Oder im Influencer-Marketing, wenn ich jetzt ein Mittelstandsunternehmen bin, das Vertrauen von Menschen in den Influencer für meine Ziele zu nutzen. Klingt sehr instrumentell, ist es auch, denn es ist ein Business geworden. Agenturen vermitteln Influencer und damit deren Community, also deren Menschen, uns Menschen, die wir vielleicht dem Influencer folgen, über ein Like und Ähnlichem. Ja, bringen wir im Grunde genommen mit diesem Unternehmen dann zusammen, um dann betriebswirtschaftliche Ziele zu erreichen. Und insofern fungieren Influencer natürlich in unserer Zeit so als das menschliche Gesicht, das dieses Vertrauen und die Authentizität zu einer Marke hinzufügen kann. Jetzt haben wir schon immer auch viele Influencer-Projekte gemacht mit kleineren, mittelgroßen, wenigen ganz großen Influencern, also den sogenannten Micro, Makro und den ganz, ganz großen, die dann so 7-8-stellige Followerzahlen auf einem Kanal beispielsweise haben. Und das ist nicht alles immer so ganz so einfach. Auch Unternehmen tun sich nicht so einfach. Aber wenn man hier so etwas strategisch aufbaut, dann kann das schon durchaus wunderbar sein. Die Reichweite der Influencer sind ja nun durch diese enormen Anhängerschaften besonders ausgeprägt, die es dann letztendlich ermöglichen, Markenbotschaften in Windeseile zu verbreiten. Und wenn dann ein Influencer sagt, hey, ich habe hier ein Unternehmen und das finde ich ganz toll und ich nutze auch deren Produkte und ich bin damit besser, schöner, hübscher, jünger, was auch immer geworden, also quasi so die originären individuellen Bedürfnisse des Menschen ansprechend, dann folgen natürlich dann solchen Ratschlägen dann auch die Anhänger, also die Follower denn dieses Influencers. Ja, und das hat Impact. Also das ist in der Tat nachweisbar, dass wenn man es gut macht und vorher sehr smart durchdenkt, dass es in der Tat Impact haben kann. Natürlich, die großen B2C-Läden, so in der Textilwirtschaft, die sind da ganz vorne weg, so wie Hugo Boss und ähnliche, auch S. Oliver. Die arbeiten alle mit Influencerinnen und Influencern. Da geht natürlich dann auch so richtig die Post ab. Da werden dann die Personen halt mit den entsprechenden Kleidungsstücken dann regelmäßig versorgt. Die probieren es an und zeigen das dann in der Tat. Und wenn du dann mit der großen Followerschaft dann quasi so eine virtuelle Modenschau dann regelmäßig abziehst, dann kann das natürlich schon so sein. Und das ist dann auch so, dass viele dann einfach, weil sie dir vertrauen, dann auch den Produkten folgen und hier vielleicht sogar tatsächlich online bestellen. Nichts Neues. Also wichtig ist aber, noch etwas Unsichtbares, eine Hose, eine Bluse, ein Jackett, das ist sichtbar, anfassbar. Was nicht sichtbar ist, das sind Markenbotschaften, die ich schon mal sagte. Und Markenbotschaften, die kann man nicht so zielgenau kommunizieren. Das ist die große Herausforderung im Influencer-Marketing. In der Tat würde ich gucken, was habe ich natürlich für ein Produkt, für eine Dienstleistung und lassen sich damit spezifische Nischen ansprechen, die für traditionelle Marketingmethoden schwer zu erreichen sind. Ich gucke also, ich muss jetzt nicht zwingend Influencer-Marketing machen. Ich gucke, kann ich vielleicht an meinen traditionellen, etablierten Marketing-Methoden optimieren? Kann ich die vielleicht anreichern, indem ich dann halt eine Variation einer bewährten Marketing-Methode mache? Die Beispiele von oben, die ich in den anderen Trends gezeigt habe, können Hinweise dazu geben. Und dann, wenn ich aber da nicht weiterkomme, wenn ich wirklich eine ganz, ganz, ganz bestimmte Nische habe, beispielsweise ja, mein Unternehmen, das stellt diese Boards, diese Roller, wie heißen es, Skateboards her, mit bestimmten Lackierungen, bestimmten Größen, bestimmten ja, Fahrwerken, die wohl da einmalig sind. Eine ganz bestimmte Nische, nichts für den breiten Massenmarkt. Und wenn du hier natürlich dann Skateboard-Influencer hast, dann hast du jemanden aus der Nische, der diese Nische bedient und dann bist du da auch genau richtig. Also da würde ich jetzt auch keine Massenmails irgendwie durch die Welt schicken, an Menschen, die gar nicht wissen, was ein Skateboard eigentlich letztendlich ist. Ja, also dann ist es natürlich hochrelevant und das musst du dann entscheiden, ob das denn für dich tatsächlich in einer, also ob du wirklich Nischenprodukte entsprechend hast. Interessant auch ein paar Zahlen. Über 82% der Marken haben für 2024 Budget für Influencer-Marketing veranschlagt. Das ist eine ganze Menge. Das sind 8 von 10 Unternehmen roundabout und 67% wollen ihre Ausgaben sogar in diesem und im Jahr 2025 erhöhen. Hört, hört. Also das ist kein Nischenmarketing mehr, was da passiert mit den Influencern. Das heißt also, die Erwartung vieler Unternehmen ist sehr, sehr ausgeprägt, was den Impact denn der Nutzung oder der Zusammenarbeit mit Influencern denn selber angeht. Meine persönliche individuelle Wahrnehmung ist, dass sich das Influencer-Geschäft sowohl auf der Influencer-Seite als auch auf der Nachfrageseite zunehmend professionalisiert. Erfolgreich in der breiten Masse zu sein, braucht extrem viel Mühe und auch sehr, sehr, sehr viel Glück seitens des Influencers. Was wo vor 10 Jahren noch einigermaßen easy ging, musst du heute, ist der Glücksfaktor in der Tat spielt eine große Rolle. Warum? Das Angebot an Influencern steigt. Jeder versucht sich dort. Manche machen auch gutes Zeugs, bleiben aber im Micro-Bereich entsprechend liegen. Das ist soweit okay, wenn du eine Nische hast. Wenn du einen breiten Massenmarkt ansprechen musst, bist du als Micro unbedeutend. Also das muss man einfach so sehen. Das heißt, die Branche insgesamt spricht da sogar von einem Wert von über 20 Milliarden Dollar alleine in diesem Jahr, Tendenz steigend. Das ist ein Zeichen dafür, wie essentiell diese Marketingform in unserer Wirtschaft, deutschen Wirtschaft tatsächlich geworden ist. Es geht also eben nicht nur aber jetzt um Markenentwicklung, es geht schon um diesen sogenannten Impact, den ich immer so sage. Es geht also nicht nur um die bloße Präsenz, sondern um tatsächlich echte messbare Conversions herbeizuschaffen, Konversionen, das ist wichtig. Also habe ich damit tatsächlich Produkte verkauft, habe ich damit tatsächlich Leads gewonnen, habe ich damit tatsächlich Beratungsgespräche gewonnen, habe ich damit tatsächlich Dienstleistungsverträge verkauft, etc., etc., etc. An dem muss ich dann die Zusammenarbeit mit einem Influencer am Ende auch tatsächlich messen lassen. Das heißt also, ja, why not? Einfach mal starten und dann aber klare Meilensteine oder Stops setzen nach 3 Monaten, nach 6 Monaten oder nach 12 Monaten, um zu gucken, okay, wie ist der Impact jetzt tatsächlich? Und interessanterweise können das Influencer, wenn man sie dann konkret darauf anspricht, wie könnte denn Impact sein, auch nicht so deutlich sagen. Das mögen sie gar nicht, diese Frage. Und deswegen ist das im Vorfeld manchmal gar nicht so einfach, das tatsächlich herauszukriegen. Toll ist es aber, dass Influencer mal fern des Impacts natürlich schon die Möglichkeit haben, Produkte, die jetzt ganz neu sind auf dem Markt, zum Leben zu erwecken. Indem sie dann Geschichten um dieses Produkt erzählen, indem sie eine in der Community, Erlebniswelten schaffen, in die du als Nutzer dann entsprechend eintauchen kannst. Und das ist schon toll, weil das ist dann so eine Vorgehensweise, die ich persönlich ganz klasse finde, weil denn solche Erlebnisgeschichten, Erlebniswelten, Leben, lebendige Produkte stark emotional auf Zuschauerinnen und Zuschauer wirken und eben weniger rational das Gehirn ansprechen, wie das klassisch gestaltete Werbebotschaften in der Regel machen. Das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, ich würde nach Influencern gucken, die genau das können und eben nicht nur dein Produkt in die Kamera halten. Ja, viel Luft nach oben in diesen Bereichen. Wer damit zusammenarbeitet, super klasse. Gerne sich bei mir melden. Unten in den Shownotes ist ein Link zur Kontaktaufnahme. Ich bin immer offen für interessante Gespräche mit oder ohne Podcast-Aufzeichnung. Wer also über Success oder Non-Success-Geschichten über einen dieser Trends sprechen will, immer gerne. Also ich bin da sehr, sehr wissbegierig, will mich auch immer weiter aufschlauen, auch immer mehr aus der Praxis natürlich da auch reflektieren. Weil überschreiben und reden, da kann man immer viel, aber dann in der Praxis umsetzen, was ist also auch praxisrelevant, das ist dann nochmal auch immer natürlich eine ganz andere Nummer. Luft nach oben ist auch bei einem weiteren Trend. Das ist nämlich das Videomarketing. Hört, hört. Videomarketing. Marketing mit Videos, Marketing von Videos. Was ist es eigentlich? Beides ist es, Leute. Beides ist es. Also das Video als Medium, als digitales Medium wird eingesetzt für sein Marketing, aber dann habe ich ein Video und dann muss dieses Video vermarktet werden und das vergessen eben die meisten. Einerseits sagen die einen, okay, ich mache einfach erstmal Videos, das ist für viele schon einmal ein großer Schritt. Letztens sagt mein Unternehmen, es wäre jetzt ganz stolz, dass es jetzt einen eigenen YouTube-Channel hochgezogen hätte. Den habe ich mir angeschaut, ich habe den Link zugesendet bekommen mit der Bitte um Feedback. Guck dir das mal an, was könnte man besser machen. Das war total süß, weil da waren jetzt so die ersten 5 Videos drin, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und sie waren sehr bemüht. Sie waren wirklich sehr bemüht. Das heißt, die Videos waren da. Und meine erste Frage war, welches Ziel verfolgst du mit diesen Videos? Und das zweite ist, wie vermarktest du diese Videos? Weil die Likes, die da drunter waren, die waren jetzt nicht so viele. Das ist auch normal. Auch bei meinen Videos sind manchmal auch irgendwie nur schwache Likes drin, zweistellig oder sowas. Dann sage ich, ja, that's it. Dann resoniert es halt jetzt gerade im Algorithmus nicht so besonders. Ich erfahre aber immer wieder, dass über so Long Run immer wieder Kontakte über so, sag ich mal, schwach ausgespielte Videos kommen. Das ist ganz interessant, weil man dann mit dem Thema in einer Nische eine bestimmte Person angesprochen hat und die sagt, jo, das ist es jetzt. Und dann ist dieser Person häufig total egal, ob das 100.000 oder 100.000 Views gehabt hat. Denn ich will ja mit dem Video jetzt nicht per se ein Influencer werden, sondern ich will ja Botschaften, Erkenntnisse, Inhalte, Meinung natürlich positionieren. Das ist wichtig, um eine Person wie mich beispielsweise aus der Distanz, ohne mit mir persönlich sprechen zu müssen, kennenzulernen. Und das wirkt jedenfalls im Personal Branding Marketing jetzt hier sehr, sehr, sehr stark. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aber auf Unternehmensseite ist es dann nochmal eine andere Nummer, weil da geht es nicht um einzelne Personen, zunächst Personen, sondern es geht um das gesamte Unternehmen. Und aus gutem Grund ist seit Jahren dann dieses Thema wirklich in aller Munde, denn die Videobeiträge dominieren mittlerweile die Online-Landschaft und prägen die Art und Weise, wie Marken in ihrem Publikum kommunizieren. Ja, riesengroß das Thema und stell dir vor, wie ein fesselnder Videoclip auf sozialen Netzwerken die Runde macht. Freunde markieren das, sie teilen das, vielleicht wird sogar diskutiert. Also das ist so die Kraft des visuellen Erzählens. Ich habe es ja bei den Influencern schon gesagt, in unserer heutigen digitalen Welt und Unternehmen ganz gleich welcher Größe sollten erkennen, dass Videos eben nicht mehr nur nette Zusätze sind, sondern sie sind ein unverzichtbares Werkzeug, um die eigene Markenbotschaft zu verbreiten. Denn seien wir ganz ehrlich, ein Bild, das wissen wir, sagt mehr als 1000 Worte, aber ein Video, das kann ganze Geschichten erzählen, Emotionen wecken, Informationen vermitteln, lehren, genauso wie lernen. So wie es in anderen Formaten eben nur sehr schwer erreichbar ist. Ja, und deswegen, wenn man sich da umgucken will, einfach bei YouTube mal einloggen und sich mal so in seinem Themenfeld umgucken, vielleicht mal einen Probemonat, ich habe da jetzt keine Aktien drin, aber einen Probemonat vielleicht für eine werbefreie YouTube-Nutzung mal nehmen, weil die Werbung, die nervt dann schon sehr. Also ich habe das auch gemacht. Ich habe auch dann für ein bestimmtes Projekt erstmal 4 Wochen kostenfreie Nutzung von YouTube Premium freigeschaltet. Und das war dann schon ein wirklich, wirklich ganz anderes Erlebnis. Wirklich total werbefrei, sich durch die Videolandschaft und Videowelt bei YouTube durchzuklickern. Riesig, was macht jetzt wirklich Spaß und ich muss zugeben, sie haben mich gehalten. Ich bin immer noch so ein Premium-Typ, obwohl mich das immer irgendwie, diese, ich weiß gar nicht, was ich zahle, 15 Euro oder 13 Euro oder sowas im Monat, irgendwie neben den ganzen anderen Account, monatlichen Account-Zahlen irgendwie schon, ja, ich muss da mal ein bisschen durchforsten. Ja, mal sehen, wie lange ich da noch dabei bleibe. Aber es gibt ja auch Plattformen wie Instagram mit den Reels, es gibt TikTok natürlich, es gibt auch YouTube, die Shorts, die haben auch keine Werbung, sind dann halt deutlich kürzer, aber die haben sich in der Tat diese Kurzvideogeschichten zu Hotspots entwickelt für ganz kurze, beeindruckende Videoclips. Tolle Formate, wie ich persönlich finde, die Dinger machen süchtig, also gerade so YouTube Shorts, es hört nie auf, also kannst du dich wirklich tagelang ohne Pause und ohne jemals aus dem Fenster zu gucken, irgendwie durchklicken. Wirklich hohes Suchtpotenzial. Muss man aufpassen bei den ganz Kleinen unter uns. Aber für Unternehmen, wir können damit häufiger etwas bewusster umgehen, sind das Formate, um dann halt unsere Produkte in Aktion zu präsentieren, eine Persönlichkeit hinzuzufügen und auch in Echtzeit mit der eigenen Community entsprechend umzugehen. Und last but not least, wenn wir schon bei Video sind, es gibt natürlich Videoanzeigen, die erfreuen sich auch einer zunehmenden, nicht so stark steigenden, aber auf jeden Fall einer beständigen Popularität, weil sie eben diese visuelle Wirkung mit gezielter Ansprache verbinden. Ich persönlich bin da kein großer Fan von. Wir machen sehr unterschiedliche Erfahrungen, wenn wir Video-Werbung, also in den YouTube-Videos dann entsprechend ausspielen. Und aber man kann beispielsweise Kundenbewertungen mit hinzunehmen. Also es kommt dann wirklich so auf den Inhalt der Werbebotschaft an. Wenn man jetzt so einfach so eine Werbebotschaft reinbringt, hallo, das ist das Unternehmen und wir sind toll und so weiter, ach, dann nervt das ja. Das kann dann schon ein Grund sein, dass auch das eigene Video nicht mehr weitergeschaut wird. Da wird häufig abgebrochen. Wir haben da so eine über 60-prozentige Abbruchquote bei solchen Formen von Werbungen. Es geht vielleicht viel mehr, dass man Einblicke in die Kulissen einer oder einer erklärungsbedürftigen Produktvorstellung gibt. Und da ist ja die Kreation gefragt. Da bieten Videos den idealen Rahmen, um solche kreativen Native Advertising, heißt das, also das Verkaufen über eine Erzählung dann tatsächlich reinzubringen. Da sind die Abbruchquoten um die Hälfte geringer, also um die 30-35%. Ja, jetzt könnte man sich fragen, wird Video unsere Marketingbemühungen, anderen Marketingbemühungen ersetzen? Die Antwort lautet ganz klar, nein, das wird es nicht, aber es erweitert unseren Werkzeugkasten enorm. Also Videos ergänzen Texte, Bilder und interaktive Elemente und tragen dazu bei, halt Authentizität und auch Vertrauen in die eigene Marke langsamer, durchaus aber stetig aufzubauen und die Marke menschlicher und greifbarer zu machen. Also unbedingt sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ganz by the way, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist natürlich so unglaublich relevant, das Video, weil man es in den sozialen Netzwerken mittlerweile überall einbinden kann. Auch in die Werbeplattform von Meta und Alphabet. Also es ist eben nicht nur so das Randmedium, sondern das wird genauso behandelt wie Bilder beispielsweise. Also das ist großartig und kann dann natürlich dann so den passiven Zuschauer dann auch in den sozialen Netzwerken zu aktiven Teilnehmern der eigenen Markenwelt zu machen. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Trend. Das ist mein Lieblingstrend. Das sind die Chatbots. Stell dir vor, es ist Mitternacht und ein potenzieller Kunde oder Interessent hat eine ganz dringende Frage zu deinem Produkt, zu deinem Unternehmen oder zu deiner Dienstleistung. Aber du bist nicht die ganze Nacht am Computer, um sie selbst beantworten zu können. Oder du hast keine Service-Mitarbeiter, weil die schon längst im Feierabend sind. Also was tun? Hier kommen dann Chatbots ins Spiel, die es auch schon seit vielen, vielen Jahren gibt, aber die eine wahnsinnige Renaissance erfahren, weil sie einfach heute in der Lage sind, Daten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu verarbeiten. Also viel mehr Daten, um die menschlichen Fragen, so ähnlich wie bei den Sprachassistenten, qualifizierter, professioneller, besser und schneller zu beantworten. Also für mich sind Chatbots die Helden der Nacht im gesamten digitalen Kundenservice. Und ja, man kann mit Chatbots auch verkaufen. Aber das Hard-Selling, das ist noch nicht so erfolgreich. Auch die Nutzung der Chatbots hat noch nicht die breite Masse von Menschen erreicht. Viele haben dann noch Ressentiments und sagen irgendwie so, ah, das ist ja irgendwie ein Blödsinn dahinter und habe ich auch keinen Bock, ich unterhalte mich doch nicht mit einer Maschine. Ja klar, wenn die Antworten, also der Output des Chatbots natürlich schrottig ist, dann macht da keiner weiter. Das ist natürlich immer so. Und das war in den vergangenen Jahren sehr häufig so, weil die Chatbots noch nicht so gut waren. Heute sind sie gut. Sie sind wirklich smarte Helfer, sind immer online, können immer sofort antworten, wenn ein Kunde die Frage hat, beispielsweise bei mir auf meiner Seite gerald-lemke.de. Ich habe ja da jetzt meinen vierten Chatbot drauf in den letzten 6-7 Jahren. Ich glaube, vor 6-7 Jahren habe ich den ersten da mal installiert. Das war schon auch eine Krücke im Verhältnis zu heute. Da musste man dann die Fragen vorformulieren und darauf dann die eigenen Antworten geben. Und das in Schriftsprache. Das heißt also, ich habe dann zu den Fragen, die jemand menschlich reingeben möchte, dann irgendwie halbe Aufsätze als Antworten geschrieben. Grottenschlecht. Und die wurden auch genauso ausgespielt. Das war schon richtig mühsam und hat auch nicht wirklich die Leute vom Sofa gerissen. Obwohl, ich kann mich sehr gut erinnern, als er dann live gegangen ist und die Leute sind draufgegangen. Also jeder hat den wirklich angeklickt. Also jeder hat dafür, hey, das ist was ganz Neues, muss ich ausprobieren. Diese Disruption haben wir heute so natürlich nicht mehr, aber wenn sie gut gemacht sind, kann man diesen Effekt durchaus wiederholen. Denn die fortschrittlichen Chatbots von heute, die jetzt KI, Technologien und Deep Learning Technologien nutzen können, bieten ja weit mehr als nur diese bloßen Standardantworten, sondern es können tatsächlich Gespräche mit dem Interessenten, mit dem Kunden stattfinden. Es können personalisierte Inhalte ausgetauscht werden, die auf das jeweilige Anliegen zugeschnitten sind. Der Kunde kann Rückmeldungen geben, der Chatbot kann Rückmeldungen geben. Und so kommt man tatsächlich viel, viel stärker in einen Dialog, den man von, ja, also der auf jeden Fall deutlich höher qualitativ ist als jetzt bei FAQs und Ähnlichem. Also schau mal auf gerald-lemke.de, keine Werbung, schau mal drauf, wenn du wissen willst, worüber ich rede. Ganz unten rechts auf der Seite ist so ein kleines rundes Fenster, glaube ich, rund ist es. Da klickst du drauf und dann kannst du mal einen Chatbot starten. Dann kannst du mit dem einfach mal ein bisschen rumspielen und mal so deine Erfahrung machen, wenn das für dich jetzt noch kein großes Thema war. Und wir haben es auch mit einem KI-Tool entsprechend gestaltet. Kostet ein bisschen Zeit, kostet ein bisschen Geld, aber dann kommt halt sowas dabei herauf, was ich schon durchaus ansprechend finde. Also ich würde mit meinem Chatbot immer mal wieder ganz gerne kommunizieren. Du kannst gerne mal Fragen zu Angeboten machen, du kannst gerne mal Fragen eingeben zu Terminfindungen, du kannst irgendwelche persönlichen Sachen einfach mal abfragen und dann guckst du mal, wie der so reagiert und wie der Chatbot eben mit persönlichen Anfragen, die sehr häufig bei mir eintreffen, tatsächlich dann umgeht. Also, die Entwicklung ist schon toll im Bereich des Kundenservices. Zugleich sparen Unternehmen Ressourcen, ein toller Vorteil, da ja viele Anfragen automatisiert sind und bearbeitet werden können automatisiert. Und während sich der Bots dann um die häufig gestellten Fragen kümmert, haben dann die menschlichen Kollegen einfach mehr Zeit, um sich um komplexere Situationen und Aufgaben zu kümmern, als den ganzen Tag mit Kundenanfragen umzugehen. Sehr schönes Beispiel haben wir auch auf unserer KI-Toolparty.de von Christopher Meil und mir, die wir dieses Portal gegründet haben und betreiben. Auch dort haben wir ein Chatbot mit einem anderen Tool dort installiert. Ihr könnt das dann entsprechend sehen. Ask Brian heißt das, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist auch ein partiell KI-gestützter Chatbot. Damit haben wir es wirklich auch geschafft, die Kundenanfragen gegen null zu laufen zu lassen. Wir kriegen natürlich E-Mails, wir kriegen aber keine Anrufe mehr. Wir kriegen hin und wieder mal E-Mails einfach nochmal Wissensanfragen oder Nachfragen zu einem bestimmten Abo oder ähnlichem. Also einfach mal angucken, eine weitere Alternative. Ja, das ist also eine Evolution. Das ist nicht das Ende der Personalisierung. Das ist natürlich eine Evolution. Das heißt, so als Marke strategisch in die nahe Zukunft geschaut, müssen wir schon intelligenter und einfühlsamer auf unsere Kunden eingehen, um Vertrauen aufzubauen und halt auch unsere eigenen echten Werte zu kommunizieren. Gar nicht so easy. Ist also schon ein komplexes Puzzle. Klingt kompliziert, ich will es aber gar nicht komplizierter machen. Ich will nur darauf hindeuten, dass wenn denn so eine Lösung steht, es immer recht einfach aussieht, aber dann die entsprechenden Daten herbeizuschaffen, so einen KI-Chatbot entsprechend auch zu füttern, die Antworten hoch zu qualifizieren, das ist einfach, das passiert nicht von alleine. Ne? Also Datenmanagement ist passiert nie, Daten heranschaffen und Daten qualifizieren passiert nie von alleine. Egal, welches KI-Tool du nutzt. Insofern muss man da schon ein bisschen genauer hineingehen. Ja, also wir haben ein paar Tools. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt diese 10 sind. Ich habe noch ein paar weitere Trends auf dem Schirm. In Anbetracht aber jetzt der Zeit machen wir das einfach mal später. Ich nutze es zu einer späteren Gelegenheit nochmal, um nochmal weitere Trends auch herauszuarbeiten, die für mich persönlich wichtig sind. Persönlich wichtig sind sie, weil sie aus dem Hochschulkontext natürlich immer wieder auftauchen, weil das natürlich auch Inhalte in der Vermittlung ist bei uns auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, weil einfach auch ich das gemessen habe, was zu welchem Thema kommen eigentlich so die häufigsten Anfragen, wo ist also die höchste Aufmerksamkeit auf welchen Trends und welche Projekte haben wir entsprechend schon gemacht. Also insofern ist da schon einiges los. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bin ich jetzt für heute zunächst erstmal am Ende unserer heutigen Reise durch die für mich wichtigsten Trends aus der Welt des digitalen Marketings. Und da haben wir nochmal zusammengefasst von den bahnbrechenden Kräften der künstlichen Intelligenz gesprochen, über das Potenzial von Voice Search Optimierung bis hin zu aufstrebenden Bedeutungen von interaktivem Inhalt. Es war das Thema Influencer Marketing auf dem Schirm. Ja klar, das wird die Zukunft weiter prägen. Wir haben gesehen, wie Videomarketing und Chatbots Kundenerlebnisse bereichern können. Und wir haben hier ganz mal bewusst, habe ich auf die Datenschutzbedenken der Personalisierung verzichtet. Das ist einen eigenen Podcast wert. Auch hier verweise ich dann auf einen Podcast von der KI-Tool-Party, unser KI-News-Talk, den es auch in allen Kanälen gibt. Einfach meinen Namen eingeben. Dann kommt das Cover mit Christopher May, ein schwarzes Cover. Da haben wir solche Themen auch immer wieder auf dem Schirm. Und wir haben dann auch noch das Thema der gezielten Werbung angesprochen. Wie muss und sollte sowas gestaltet werden? Also wirklich hard stuff bei der ganzen Geschichte. Und Mensch, jetzt wirklich, ich gucke auf die Uhr, es sind 55 Minuten. Es ist eigentlich viel, viel zu lang. Aber ich bin selber begeisterter Podcast-Hörer. Und wenn mich die Inhalte interessieren und der Typ mit seiner Stimme nicht so ganz grässlich ist, dann höre ich mir sowas immer auch gerne selber an. Und da gibt es eine ganze Menge Beispiele von. Oder wenn ich mal so wie jetzt letzte Nacht irgendwie um 3 aufgewacht bin und nicht mal einschlafen konnte, dann dachte ich, oh Mist, was mache ich jetzt? Ich bin gezwitscht vor langer, langer Zeit schon von Netflix quasi dann auf Podcast hören, weil da muss ich nicht gucken. Ich kann also die Augen zu behalten und dann einer interessanten Stimme hören. Also das soll natürlich nicht zum Einschlafen motivieren, aber ich nutze es beispielsweise dafür. Vielleicht bringt es dann wenigstens so einen netten Sekundärnutzen. Und ansonsten freue ich mich darauf, weitere Erkenntnisse aus der eigenen Forschung an meiner dualen Hochschule Baden-Württemberg zu kommunizieren und über unzählige Projekte, Themen, Trends und so weiter zu sprechen. Für alle Ideen und für alle Hinweise und Tipps bin ich immer, wie gesagt, schon sehr, sehr dankbar. Jetzt aber bis dahin, bleib auf jeden Fall neugierig, sei oder werde noch kreativer und führe dein Unternehmen mit Weitsicht in die digitale Zukunft. Bis bald und herzlichen Dank fürs Zuhören und dabei bleiben.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.